Irgendwo in einer Abstellkammer liegt seit Jahren ein Berg von Mini-DV-Kassetten. Aufgenommen mit meiner ersten eigenen Kamera. Auf einer der Kassetten bin ich mit meiner kleinen Schwester Anna und unserer Hündin Nora im Wald. Eigentlich wollte ich damals nur das neue Kameralicht testen, das ich mir gerade gekauft hatte.
Erzähl mal in die Kamera.
Also wir stehen gerade vor einer ganz interessanten Situation, nämlich die Nora soll ins Wasser.
Aber wenn ich das Video heute anschaue, muss ich vor allem an Nora denken. Ich war noch in der Grundschule, als sie zu uns kam. Sie war ein Mischlingswelpe von einem Bauernhof. Die kleinste im Wurf. Und hat es irgendwie fertiggebracht, sich von dem einzigen Auto, das in 2 Wochen an dem Hof vorbeikam, überfahren zu lassen. Aber Nora war hart im Nehmen. Wenn meine Mutter mit meinen 3 Schwestern und mir unterwegs war, ist sie um uns herumgelaufen und hat uns gehütet, wie eine Herde Schafe. Sie mochte es, wenn man ihr die Schnauze streichelte. Und wenn ich aufgehört habe, drückte sie immer wieder mit der Nase unter meine Hand, damit ich weitermache. Sie ist immer wieder abgehauen, hat sich verlaufen und einmal musste sie von der Feuerwehr nach Hause gebracht werden. Irgendwann, als sie alt war, ist sie dann nicht mehr zurückgekommen. Wir Geschwister stellen uns bis heute gern vor, dass sie zum Sterben in den Wald gegangen ist. Ihre Hundehütte steht immer noch bei uns im Garten. Aber wenn ich auf der alten DV-Kassette eine halbe Stunde weiterspule, finde ich vom selben Tag eine ganz andere Aufnahme.
Wir kochen heute Chili con Carne für nur 7.
Wir spielen eine Kochshow nach. Auf dem Herd steht eine Pfanne und darin brutzelt ein halbes Kilo Hackfleisch.
Und jetzt geben wir bloß noch die Chili-Schoten auf die Fertigmischung.
An das Schwein verschwendet mein 15-jähriges Ich keine Gedanken. Bei den Tieren, die wir essen, sehen wir das Besondere nicht. Wenn wir im Supermarkt stehen, denken wir an die Mahlzeit, die sie werden. Und nicht an die Individuen, die sie waren. Und schon als Kinder werden wir alle zu Weltmeistern im Verdrängen. Warum gelingt uns das so gut? Ich bin Jakob Schmidt und das hier ist Wen dürfen wir essen? Ein Bremen 2 Podcast für die ARD Audiothek. Über die Geschichte, Ethik und Zukunft unserer Lust auf Fleisch. Folge 2, das Geheimnis der 3M.
So, imagine that you're eating a hamburger.
Stellen Sie sich vor, Sie essen einen Hamburger.
And as you're
Und während Sie in diesen saftigen Burger beißen, sagt Ihr Tischnachbar,
Actually, that hamburger is not made from cows.
Dieser Hamburger besteht nicht aus Rindfleisch,
It's made from golden retrievers.
Sondern aus Golden Retriever.
Chances are, what you just thought of as food You now think of as a dead animal.
Wahrscheinlich werden Sie das, was Sie eben noch für Nahrung gehalten haben, nun als ein totes Tier ansehen.
What you just felt was delicious, you now feel is
Wahrscheinlich
disgusting.
Empfinden Sie das, was eben noch lecker war, jetzt als ekelhaft.
And rather than continue
Und wahrscheinlich
to eat
wollen
the hamburger,
Sie den Hamburger nicht weiter essen, sondern wegwerfen.
You want to throw it away.
Melanie Joy ist Psychologin. Sie hat den Begriff Carnismus geprägt, um unser widersprüchliches Verhältnis zu Tieren zu beschreiben.
Carnism is the invisible belief system or ideology that conditions us.
Carnismus ist das unsichtbare Glaubenssystem, die Ideologie, die uns konditioniert, bestimmte Tiere zu essen.
We tend to assume that only vegans and vegetarians follow a belief system.
Wir glauben immer, dass nur Vegetarier und Veganer einer Ideologie anhängen.
But the only reason
aber der einzige Grund, warum wir Schweine essen,
dogs,
aber Hunde
example,
nicht, ist, dass auch wir einer Ideologie folgen.
We do follow a belief system when it comes to eating animals. When eating animals is not a necessity for
Für viele
survival.
Menschen in der heutigen Welt ist der Verzehr von Tieren nicht mehr lebensnotwendig, abgesehen von Menschen, die wirtschaftlich benachteiligt sind und deshalb keine andere Wahl haben.
Many people in the world today can make their choice.
Aber viele Menschen haben eine Wahl. Und sobald der Verzehr von Tieren keine Notwendigkeit fürs Überleben mehr ist, ist er das Resultat einer Entscheidung.
And choices always stem from beliefs.
Und Entscheidungen entstehen immer aus Glaubenssätzen.
Wenn man darüber nachdenkt, basiert das, was wir für wahr halten, zu einem großen Teil auf Glauben. Weniger als 700 Menschen haben die Erde bisher aus dem All gesehen. Und trotzdem glauben wir alle, dass er eine Kugel ist. Zumindest die meisten von uns. Ideologisch werden Überzeugungen dann, wenn wir uns überhaupt kein Argument mehr vorstellen können, das uns vom Gegenteil überzeugen würde. Ideologien sind wie Tonarten in der Musik. Für jede Tonart gibt es Millionen möglicher Melodien. Aber wenn wir wollen, dass es am Ende harmonisch ist, dürfen bestimmte Noten nicht gespielt werden. Auch Ideologien geben uns nicht genau vor, was wir denken sollen, aber sie legen fest, welche Gedanken undenkbar sind. Und so lernen wir eben nicht nur Tatsachen zu glauben, wie dass die Erde eine Kugel ist, sondern auch Normen, dass Jungen keine Kleider tragen, dass es keinen Wohlstand ohne Wachstum gibt und dass Schweine zum Essen da sind. Aber wenn unsere eigenen Ideologien unsichtbar sind, wie haben sie dann angefangen, an dem zu zweifeln, was sie über Fleisch und Tiere dachten?
Do you still remember how you started questioning your beliefs on meat?
Yeah, well, it started when I was a child, actually.
Alles begann, als ich noch ein Kind war.
Like many people,
ich hatte eine typische amerikanische Kindheit mit einem Hund, den ich geliebt habe, wie ein Familienmitglied.
And I also grew up eating meat, eggs and dairy.
Und ich habe immer Fleisch, Eier und Milch gegessen.
And I was always
ich war immer jemand, der Tiere mochte, wie eigentlich die meisten Leute.
Yet I never thought about how strange it was that I
Aber ich habe nie darüber nachgedacht, wie merkwürdig das eigentlich ist, dass ich mit der einen Hand meinen Hund streichle, während ich mit der anderen ein Kotelett esse. Ein Kotelett, das irgendwann einmal mindestens so intelligent war und genauso viel fühlen konnte wie mein Hund.
I didn't make the connection between the meat on my plate and the animal it once was. What happened was that in 1989,
dann, 1989, als ich 23 Jahre alt war, habe ich einen verdorbenen Hamburger gegessen und landete im Krankenhaus. Ich brauchte Infusionen mit Antibiotika und mir ging es wirklich dreckig.
I was really, really sick. And after that experience, I stopped eating.
Danach hörte ich auf, Fleisch zu essen.
Just because I had been so sick that I was really.
Einfach weil ich so krank gewesen war und mich wirklich davor ekelte.
So, to my knowledge, there wasn't any real ethical driver.
Soweit ich mich erinnern kann, spielte Ethik dabei keine Rolle.
Dass sie anfängt, sich vegetarisch zu ernähren, ist also erstmal nicht viel mehr als ein Unfall. Aber die neuen Gewohnheiten machen sie auch offener dafür, sich mit den Abgründen der Fleischindustrie zu beschäftigen. Und mit denen unserer eigenen Psychologie.
What shocked me perhaps even more than what I was learning about animal agriculture.
Was mich noch viel mehr schockiert hat als alles, was ich über die Tierhaltung lernte, war, dass niemand sich anhören wollte, was ich zu sagen hatte. Sie sagten Dinge wie, du ruinierst mein Essen, oder nannten mich eine verrückte vegane
Hippie-Propagandistin.
Und das waren meine Freunde, meine Familie, Menschen, die Tiere mögen, denen soziale Gerechtigkeit am Herzen liegt, rationale und mitfühlende Menschen, genau wie ich. Und das machte mich sehr neugierig. Warum hören Menschen einfach auf zu denken und zu fühlen, wenn es um den Verzehr von Tieren geht? Das brachte mich dazu, meine Doktorarbeit über die Psychologie des Tiereessens zu schreiben. Meine Frage war nicht, warum Menschen keine Tiere essen sollten. Meine Frage war, warum essen Menschen Tiere?
Ihre Recherche führt Melanie Joy damals an Orte wie diesen.
Wir haben ungefähr 1500 Mitarbeiter hier am Standort. Wir schlachten hier in der Woche ca. 35.000 Tiere.
Um die Logik der Fleischindustrie zu verstehen, spricht sie mit den Menschen, die täglich daran arbeiten. Mit Menschen wie Dr. Gerald Otto.
Das ist natürlich wirklich eine gute Frage, ob ich ein Tierfreund bin als Tierschutzbeauftragter am Schlachthof. Ich arbeite gerne mit Tieren. Von daher hat man schon eine Affinität zu Tieren, wenn man so einen Job macht. Ja.
Ich bin im Schlachthof Goldschmaus in Niedersachsen. Einem der größten Schweineschlachtbetriebe in ganz Deutschland.
So, jetzt müssen wir einmal gucken, welche Größe Sie brauchen.
Jeder, der das Betriebsgelände betreten will, muss zunächst Hygienekleidung überziehen.
M oder L, ne?
Oder was würden Sie schätzen?
Ich schätze auch so hier so 52 vielleicht.
Ach so, so sind es. Solche sind es.
Bei fast allen großen Schlachthöfen habe ich vorher probiert, einen Termin zu bekommen. Aber das Interesse, Journalisten auf einen Schlachthof zu lassen, ist genauso gering, wie man erwarten würde.
Bei Ihnen das Mikrofon natürlich da auch nochmal dran klemmen, ne, an die äußere Hülle.
Mal werden Corona-Regeln als Grund genannt und mal wird ganz direkt gesagt, dass man mit Transparenz schlechte Erfahrungen gemacht hat.
Ja, das war der Bommel.
Der Bommel. Oh. Da ist er. Der Schlingel.
Dr. Otto von Goldschmaus ist also eine Ausnahme.
Ja, hier ist Gerald, hallo. Wir sind jetzt soweit verpackt, wir kommen jetzt runter, ne? Jo, tschüss.
Eine riesige Halle, durchzogen von einem Labyrinth aus hüfthohen Mauern. An einem großen Rolltor docken im Minutentakt Lastwagen voller Schweine an.
Vom Ablauf hier im Stall ist es so, dass die Tiere über zwei Rampen entladen werden. Die sehen wir hier auf der linken Seite. Und dann werden die Tiere über einen breiteren Treibgang in die Buchten eingebracht.
Manchen Tieren fallen die ersten Schritte nach dem langen Sitzen schwer. Bei einigen wirkt es, als seien ihnen die Beine eingeschlafen.
Wenn die Tiere bei uns am Schlachthof ankommen, dann wiegen sie ungefähr 120 Kilogramm und sind über den Daumen ein halbes Jahr alt.
Ein Schlachthofmitarbeiter läuft hinter den Schweinen her. Wenn sie stehen bleiben, treibt er sie mit einem Plastikpaddel.
Wir haben hier Platz für 900 Tiere. Das heißt, mehr als das Doppelte der Schlachtkapazität pro Stunde. Sodass wir eigentlich eine Stunde bis anderthalb Stunden Ruhephase für die Tiere haben. Das ist wichtig für die Fleischqualität. Das heißt, Stress wirkt sich negativ auf die Qualität aus. Und wir wollen natürlich da ein entsprechendes Produkt liefern können.
Die Schweine stehen in Gruppen zusammen, drücken ihre Körper dicht aneinander. Je näher die Tiere in Richtung der Betäubungsanlage kommen, desto grüner wird das Licht um sie herum. Die Farbe soll die Schweine beruhigen.
Ja, wir sind hier jetzt am Zutrieb zur Betäubungsanlage. Wir betäuben die Tiere mit CO2 mit einer Konzentration von 92%. Und das ist auch ein übliches Verfahren. Die Tiere fahren hier in einen Fahrstuhl, ein Paternoster. Die fahren dann nach unten. In dem System sind 5 Gondeln. Es wird also eine Gondel eingetrieben. Und dann fährt die nach unten in die CO2-Atmosphäre. Und dadurch wird eine tiefe Betäubung erzeugt.
Sehen kann man die Schweine in der Anlage nicht. Ich muss an meine Begegnung mit Thomas Schalz denken. Dem Schlachter, der zum Veganer geworden ist, nachdem er in eine CO2-Anlage hineingeschaut hat.
Das Umstrittene an der CO2-Betäubung selber ist die Abwehrreaktion. Es bildet sich CO2 oder Kohlensäure an den Schleimhäuten und die Tiere haben das Gefühl von Atemnot. Das ist der Grund, warum es umstritten ist.
Im Internet gibt es heimlich gemachte Aufnahmen von Tierschützern aus einem anderen Schlachthof. Die zeigen, wie Schweine in CO2-Betäubungsanlagen leiden. Während die Tiere im Aufzug nach unten gleiten, realisieren sie langsam, dass sie nicht mehr atmen können. Sie schlagen verzweifelt um sich, quetschen ihre Schnauzen durch das Gitter und schnappen erfolglos nach Luft.
Aus diesem Grund wird auch an dem Verfahren weiterhin geforscht. Aber es gibt noch keine praxistauglichen Alternativen tatsächlich.
Bis sich daran etwas ändert, durchleben auch hier bei Goldschmaus jedes Jahr 1.700.000 Schweine diese Prozedur. Auf der anderen Seite öffnet sich eine Metallklappe und die 120 Kilo schweren Körper fallen bewusstlos eine Rampe hinunter. Ein Förderband zieht sie an ihren Hinterpfoten mühelos in die Höhe. Mit einem Messer sticht ein Arbeiter den vorbeifahrenden Schweinen in den Hals. Das Blut strömt in eine Rinne und das Band läuft weiter. Der Mitarbeiter wäscht seine Klinge ab und sticht in die nächste Kehle. Wieder und wieder, alle 9 Sekunden. Und während ich zuschaue, wie aus Lebewesen Schlachtkörper werden, erinnere ich mich an etwas, das Melanie Joy gesagt hat.
We learn to believe that a pig is a pig and all pigs are the same.
Wir lernen zu glauben, ein Schwein ist ein Schwein und alle Schweine sind gleich. Der Karnismus lehrt uns, Nutztiere als Abstraktionen zu betrachten, die keinerlei Individualität oder Persönlichkeit besitzen.
Die Schweine hängen an einer Schiene und gleiten nach unten in ein Bad aus brühend heißem Wasser. Als die Körper wieder auftauchen, sind sie haarlos und blass.
Weil wir Tiere als Abstraktionen betrachten, fällt es uns leichter, die Gewalt zu unterstützen, die wir ihnen antun.
Auf einem Metallpodest stehen Mitarbeiter, schneiden die Schweine der Länge nach auf und die Organe fallen aus der Bauchhöhle.
Ja, wir dürfen das. Wir dürfen Tiere essen. Natürlich müssen wir das verantwortlich tun. Und dann bin ich schon der Meinung, dass wir die Tiere auch essen dürfen.
It's a myth.
Dahinter steht ein Mythos.
This is the belief in a hierarchy of moral worth.
Der Glaube an eine Hierarchie des moralischen Werts.
That certain individuals or groups are more worthy.
Die Vorstellung, dass bestimmte Gruppen oder Individuen weniger verdienen, mit Respekt behandelt zu werden als andere.
Zwei Arbeiter setzen riesige Sägen zwischen den Hinterbeinen an und zerteilen die Schweine mit einer fließenden Bewegung vom Schwanz bis zur Schnauze.
Der Karnismus ist das, was man ein dominantes Glaubenssystem nennt.
Ich habe eher die Meinung, dass sich jeder so ernähren kann und darf, wie er es möchte.
It is so widespread.
Er ist so weit verbreitet, dass seine Lehren unsichtbar werden.
They're woven through the very fabric of society.
Sie sind der Struktur der Gesellschaft selbst eingeschrieben.
They're embraced and maintained by all.
Sie werden von allen wichtigen sozialen Institutionen akzeptiert und aufrechterhalten.
From the family to the state.
Hunderte von Arbeitern kneifen mit Zangen Pfoten ab, trennen Schinken heraus, lösen Sehnen und Fett von den Muskeln.
Es ist natürlich immer schwierig, wenn dann dem Fleischesser vorgeschrieben werden soll, was er tun darf.
Die verzehrfertigen Portionen transportiert ein intelligentes Regalsystem auf Schienen bis in die letzten Winkel einer gigantischen Lagerhalle.
When you're born into a dominant belief system, you internalize it.
Wenn wir in ein dominantes Glaubenssystem wie den Karnismus hineingeboren werden, verinnerlichen wir seine Lehren.
We learn to look at the world through the lens of carnism.
Wenn die Lastwagen mit den Fleisch- und Wurstwaren das Schlachthofgelände wieder verlassen, kommen sie an einer kleinen Keramikfigur vorbei, die vor der Schranke am Haupteingang steht. Ein Schwein mit einer Schleife um den Hals. Es lächelt und irgendwie sieht es stolz aus. Eines, sagt Melanie Joy, zeigt sich in ihren Interviews mit Fleischproduzenten und Fleischessern immer wieder. Die Gründe, die wir für unseren Fleischkonsum nennen, folgen bestimmten Mustern.
The way that we learn to justify eating animals is by learning to believe.
Wir lernen, den Verzehr von Tieren zu rechtfertigen, indem wir lernen, bestimmte Mythen für Tatsachen zu halten.
Of eating animals are the facts of eating animals, and there's a wide mythology.
Es gibt eine ganze Mythologie des Karnismus, aber alle diese Begründungen lassen sich einordnen in etwas, was ich als die 3N der Rechtfertigung bezeichne.
The 3 N's of justification. Eating animals is normal, natural and necessary.
Normal also, natürlich und notwendig. Aber ist genau das nicht alles richtig? Was zum Beispiel ist mit natürlich? Sind wir Menschen nicht von Natur aus Fleischfresser?
Der Mensch ist rein biologisch gesprochen ein Allesfresser.
Ich bin im Naturhistorischen Museum in Wien. Mir gegenüber, vor der lebensgroßen Figur eines Steinzeitmenschen, sitzt der Historiker Ilja Steffelbauer.
Aber die längste Zeit unserer Existenz waren wir dominant Fleischfresser.
Er hat ein Buch geschrieben, in dem er die Geschichte des Fleischessens bis zu den Anfängen der Menschheit zurückverfolgt.
Am eindeutigsten sieht man das in der Gestalt unseres Verdauungstraktes, also unser Darm, ist so konstruiert, dass wir im Unterschied zu Gorillas, Schimpansen, was auch immer, nicht wirklich gut darin sind, pflanzliche Nahrung mit geringem Energieanteil, also Blätter oder sonst irgendwas, aufzuspalten. Unser Darm ist sehr viel mehr darauf konstruiert, dass wir Nahrung aufspalten, die bereits in irgendeiner Art und Weise entweder vorverdaut ist. Das kann auch mit der Verwendung des Feuers zu tun haben. Aber noch viel besser ist er dazu geeignet, bereits vorhandene protein- und fettreiche Nahrung aufzuspalten, und das weist auf Fleisch hin.
Angefangen, sagt Ilja Steffelbauer, hat alles schon mit unseren Urahnen, den Australopithecinen. Die haben sich wahrscheinlich noch ganz ähnlich ernährt wie Schimpansen, also vor allem von Früchten, Knollen und Blättern. Aber dann, vor etwa 2 Millionen Jahren, breiten sich in Afrika die Savannen aus und unsere Vorfahren verlassen den Wald. Kurz darauf verlieren sie ihr Fell und entwickeln die erstaunliche Fähigkeit, mehr zu schwitzen als jedes andere Tier. Und nach der sogenannten Ausdauerlaufhypothese sind Schwitzen und Nacktsein ein Beleg für unsere frühe Lust auf Fleisch.
Stellen Sie sich einmal vor, Afrika. Sie sind ein großes Säugetier. Es ist sehr heiß. Es ist sehr trocken. Es gibt sehr wenige Wasserstellen. Sie ernähren sich, indem sie Gras fressen und so weiter. Also sie müssen ständig fressen, damit sie genug Gras zu sich nehmen, um daraus genug Energie zu beziehen. In Kombination mit dem Wasser, das sie saufen, um sie in dieser Savanne am Leben zu erhalten, sind sie ständig beschäftigt. Das ist ihre Existenz als großes Säugetier. Und sie überhitzen wahnsinnig schnell. Jetzt kommen kleine Säugetiere, so eigenartige Äffchen, die sehr energieeffizient sind, sich nicht rasch überhitzen und die noch dazu auf die Idee gekommen sind, dass sie nicht sich von irgendwelchen Wasserstellen abhängig machen, sondern dass sie ihr Wasser mit sich herumtragen. Und die brauchen nichts anderes tun, als dafür zu sorgen, dass sie als großes, leicht überhitzendes Säugetier nicht zur Ruhe kommen.
Weil sie durch das Schwitzen effizient ihre Körpertemperatur regulieren können, sind die frühen Menschen in der Lage, stundenlang durch die Savanne zu rennen.
Sie hindern sie daran zu trinken, sie hindern sie daran, sich auszuruhen und sie hindern sie daran, abzukühlen. Kürzester Zeit sterben sie an Dehydration. Das heißt, unsere Proto-Hominiden-Vorfahren mussten nichts anderes machen, als unglaublich lästig zu sein.
In der Mitte des 20. Jahrhunderts beginnen Anthropologen, sich mit den wenigen verbliebenen Jäger- und Sammlergesellschaften zu beschäftigen. Völkern also, die keinen Ackerbau betreiben, sondern jeden Tag neu darauf vertrauen, dass die Natur genug Essbares für sie bereithält. Und überall auf der Welt machen diese Forscher dieselbe Beobachtung. All diese Völker essen Tiere, decken teils bis zu 90% ihres Energiebedarfs mit Fleisch.
Das, was in der späteren Ernährung unserer sesshaften Ackerbauernzeit so eine große Rolle spielt, all diese kohlenhydratreichen Getreide- und Knollenfrüchte, Weizen bis Kartoffeln, wenn Sie so wollen, kommt ja in der natürlichen Ernährungsweise dieser Menschen so gut wie nicht vor.
Über mehr als 1 Million Jahre hinweg bleibt die Ernährungsweise unserer Vorfahren weitgehend unverändert. Auch als der Homo sapiens entsteht und sich über alle Kontinente verbreitet, bleibt die Welt fest in der Hand der Jäger und Sammler. Bis vor rund 14.000 Jahren, als eine Entwicklung im Nahen Osten alles verändert. Die Menschen werden sesshaft.
So, und jetzt passiert etwas sehr Eigenartiges. Solange sie nomadisch sind, können sie nur eine beschränkte Anzahl von Säuglingen, die nicht selber herumlaufen können, auf ihren Wanderungen mitführen. Und sie können auch nur eine beschränkte Anzahl von alten Menschen, die nicht mehr voll bewegungsfähig sind, mitführen. So gut wie alle Sammler- und Jägergesellschaften haben Mechanismen, um dieses Verhältnis in funktionierenden Größenordnungen zu halten. Also indem sie zum einen ihre Fortpflanzung beeinflussen, indem sie also nicht mehr Kinder haben, als sie gleichzeitig versorgen können. Und andererseits, indem sie dafür sorgen, dass die Alten irgendwann einmal, wenn sie zu einer Last werden, nicht länger eine Last bleiben. Sobald sie aber sesshaft sind, müssen sie das nicht mehr. Sie haben nicht mehr ein Kind alle 4 Jahre, sondern sie haben ein Kind alle 2 Jahre. Und jeder, der in Mathe aufgepasst hat, weiß, wie sich das auswirkt. In kürzester Zeit beginnt ihre Bevölkerung exponentiell zu wachsen.
Um die rasant wachsende Bevölkerung versorgen zu können, beginnen die Menschen mit Ackerbau. Zum ersten Mal entnehmen sie der Umwelt nicht mehr nur das, was diese zufällig für sie bereithält, sondern bauen ihre Nahrungsmittel gezielt selbst an.
Und jetzt entwickeln diese Leute ein unglaubliches Arsenal sozusagen an agrarischen Technologien. Sie domestizieren alle möglichen Tiere, sie domestizieren alle möglichen Pflanzen und sie entwickeln diese Pflanzen weiter. Sie betreiben konzentrierte Zucht von Nutzpflanzen und Nutztieren. Und sie breiten sich aus. Ja, Ackerbauern haben eine durchschnittliche Ausbreitungsrate von ungefähr 20 Kilometer pro Generation. Das heißt, wenn Sie eine Ackerbauernsiedlung haben, die nächste Generation wird ungefähr am Tagesmarsch, also 20, 30 Kilometer weiter weg, ihre nächste Siedlung errichten. Und wenn Sie das auf der Landkarte über die Jahrtausende einzeichnen, kommen Sie ziemlich exakt auf die Vorschubrate der Ackerbauern aus dem Nahen Osten nach Europa.
Mit dieser sogenannten neolithischen Revolution ändert sich auch die Ernährung der Menschen radikal.
Aus den 40, 50, 60 Prozent Fleisch, die unsere Sammler und Jägervorfahren sich erlauben konnten, werden in relativ rascher Zeit, wenn man Glück hat, irgendwo so zwischen 10 und 15 Prozent tierische Produkte. Und davon sind es mittlerweile dann relativ rasch ein sehr großer Anteil nicht mehr das Fleisch der Tiere, sondern tierische Nebenprodukte, Eier, Milch.
Über die folgenden Jahrtausende bleiben Fleisch und tierische Produkte fester Bestandteil unseres Speiseplans. Dabei gibt es in einzelnen Zeitspannen immer wieder faszinierende Besonderheiten. In Japan zum Beispiel ist das Essen von vierbeinigen Tieren jahrhundertelang komplett verboten. Oder in Europa gibt es nach der Pestpandemie im 14. Jahrhundert so wenig Menschen, aber so viele Tiere, dass eine Weile lang enorm viel Fleisch gegessen wird. Noch viel mehr sogar als heute. Im Großen und Ganzen aber kann man sagen, Fleisch gilt zu den meisten Zeiten als besonders wertvoll. Die Menschen essen Brot, den Göttern opfert man Tiere.
Das bleibt bis zum Ende des 19. Jahrhunderts so, das bleibt bis ins 20. Jahrhundert in vielen Regionen so. Das bleibt hier bei uns, Mitteleuropa, im deutschsprachigen Raum, bis nach dem Zweiten Weltkrieg so. Wovon leben die Menschen? Hauptsächlich von ihrem täglichen Brot, also von Kohlenhydraten in irgendeiner Weise. Brot, Nudeln im Süden, Kartoffeln. Klöße, Knödel, was auch immer. Es ist immer irgendeine Art von Kohlenhydrat. Alles andere ist Zuspeise. Was Sie an Fleisch und Gemüse sonst noch haben, macht im Verhältnis dazu den kleineren Teil aus. Und deswegen sind wir so gierig nach Fleisch. Fleisch ist nicht nur ein Lebensmittel, das wir aus unserer Stammesgeschichte heraus gerne in größeren Mengen hätten. Es ist durch diese lange Zeit des Mangels zu einem Prestige-Nahrungsmittel geworden.
Vor 150 Jahren breitet sich in den USA die Eisenbahn aus und ermöglicht die nächste Revolution auf dem Speiseplan. Züge transportieren Tiere günstig aus den Südstaaten in die hungrigen Großstädte. Rindfleisch wird zu einem Lebensmittel für die Massen. In Chicago entsteht der erste moderne Schlachthof.
Wir alle kennen die Geschichte von Henry Ford mit seinen Assembly Lines, also mit den Montagebändern, wo dann Autos zusammengestellt werden. Der Henry Ford hat sich das Prinzip des Montagebandes bei den Schlachthöfen abgeschaut. Die erste industrielle Produktionsweise mit einem Förderband war nicht das Zusammenbauen eines Autos, sondern das Auseinandernehmen eines Rindes.
Und spätestens nach den beiden Weltkriegen etabliert sich bei uns in den Industrienationen dann das, was wir heute als westliche Mischkost bezeichnen.
Die Wirtschaftswunderzeit ist die Explosion des Fleischkonsums in Europa. Das Problem, das sich dann bald erkennbar macht, ist, dass wir diese Explosion des Fleischkonsums ja nicht dadurch kompensieren, dass wir jetzt plötzlich unsere restliche Ernährung irgendwie wieder auf Sammler- und Jägersystem umstellen, sondern wir essen jetzt plötzlich sehr viel mehr Fleisch und wir essen aber weiterhin noch genauso viel Kohlenhydrate und so weiter wie vorher, plus zu wenig Gemüse und bla bla bla. Die Folgen sind bekannt.
In der Gegenwart hat Ilja Steffelbauer aber auch noch eine ganz andere Entwicklung ausgemacht. Mit der zunehmenden Zahl an Veganerinnen und Vegetariern, sagt er, wird aus Prestigekonsum Prestigeverzicht.
Das soziale Kapital ist gerade in der Mittelschicht unglaublich wichtig. Und über lange Zeit, über die Zeit unserer Konsumgesellschaft, seit der Nachkriegszeit, waren diese Distinktionselemente Konsumgüter. Das fettere Auto, das größere Haus, die ersten Flugreisen damals, ja. Das ist aber für diese Schicht heute in den Großstädten, das urbane Prekariat, die überproduzierten Universitätsabgänger keine Möglichkeit mehr. Die können ökonomisch nicht mithalten. Und für solche Schichten ist demonstrativer Verzicht eine super Strategie, um Sozialprestige zu produzieren.
Überproduzierte Universitätsabgänger, die durch Verzicht ihr soziales Kapital aufbessern wollen. Kurz frage ich mich, ob Ilja Steffelbauer wohl mich damit meint.
Ich verzichte sichtbar, demonstrativ auf etwas, von dem alle anderen sagen, auf das würde ich nie verzichten. Was ist dafür besser geeignet als Fleischkonsum?
Der Blick in die Geschichte unserer Menschwerdung zeigt, dass unsere Lebensumstände unseren Speiseplan Mindestens so sehr bestimmen wir unsere Gene. Zu welchem Grad wir Fleischfresser sind, hängt davon ab, wie tief wir in die Vergangenheit schauen. Fleisch essen kann man also durchaus natürlich finden. Aber ist es auch notwendig? Sind wir wie die Löwen? Können wir nicht anders?
Wenn Lebensmittel nach Schaden besser auf den Bedürfnissen veganer Menschen ausgerichtet, müsste eine vegane Ernährung keine Supplemente enthalten. Die suboptimale Anbauproduktion für alles Methoden ist schwer noch.
Eine kleine Kochschule in der Nähe von München. Große Lampen stehen auf Stativen. Eine Kamera ist auf die Kochinsel in der Mitte des Raums gerichtet.
Okay. Läuft bei dir auch, Urs?
Und bitte.
Hier produziert der Autor, Ernährungswissenschaftler und Koch Nico Rittenau YouTube-Videos, in denen er für einen rationaleren Umgang mit unserer Ernährung wirbt.
Mehr Details dazu gibt es im hier eingeblendeten und in der Videobeschreibung verlinkten YouTube-Video.
Die Hauptfrage, die mich zu dir bringt, ist eigentlich ganz simpel. Brauchen wir heute noch Tierprodukte, um ein gesundes Leben zu führen?
Also, fangen wir am besten an. Also, unser Konsum von Fleisch und tierischen Produkten hat mit Sicherheit in unterschiedlichen Phasen der menschlichen Evolution eine tragende Rolle gespielt, aber das heißt nicht, dass wir es heute auch noch benötigen. Und nur weil wir als Omnivoren, als Allesesser in der Theorie einen sehr großen Speiseplan haben können, heißt das nicht, dass wir den auch haben müssen. Also tierische Produkte, genauso wie pflanzliche Produkte, haben kein Monopol auf Nährstoffe. Das heißt, wenn wir wissen, was wir tun, können wir mit sämtlichen tierischen und oder pflanzlichen Lebensmitteln auf ähnliche Art und Weise unsere Nährstoffbedürfnisse decken.
Aber es ist ja trotzdem immer noch so, dass die meisten von uns instinktiv, wenn sie gefragt werden, lieber Käse oder Fleisch essen würden, als jetzt rein pflanzliche Sachen. Heißt das dann nicht auch was? Will uns unser Körper damit nicht was sagen?
Ja, nein. es wäre schön, wenn wir instinktgeleitet unsere Nährstoffmängel beheben könnten und wenn wir eine gewisse Vorliebe für gewisse Dinge entwickeln, dass ein gutes Zeichen sein könnte, dass wir dann vielleicht das eine oder andere Vitamin oder den einen oder anderen Mineralstoff brauchen. Letztendlich sind wir im Gegenteil Opfer unserer Vorlieben, denn die sind zwar evolutiv geprägt und sinnvoll, sie sind aber nicht sinnvoll für die heutigen Rahmenbedingungen. Wir haben eine natürliche Vorliebe für Salz, weil Salz, Natriumchlorid, ist in der Natur nur sehr selten vorhanden, bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir entdeckt haben, was Tafelsalz ist und es zu Konservierungszwecken und zu Geschmacksverstärkungsgründen in sehr viele Lebensmittel reingeben, sodass wir heute einen Überschuss haben. Wir haben aber immer noch diese Vorliebe für Salz und können nicht aufhören zu essen, wenn wir gut gesalzenes Junk- und Fastfood haben. Wir haben eine angeborene Vorliebe für Süßes, denn wenn wir etwas Süßes schmecken, steht das normalerweise in der Natur für reife Früchte als gute Kohlenhydratlieferant. Und unser Gehirn ist kohlenhydrathungrig. Aber heutzutage ist diese Vorliebe für schnell verfügbare Kohlenhydrate, für süße Geschmäcker eher zu unserem Verhängnis. Und wir essen viel zu viel Süßes, weil Zucker ein billiger Rohstoff ist, den wir überall reingeben können. Und dasselbe gilt auch für andere Geschmacksvorlieben, die wir haben. Das heißt, wenn Menschen sagen, wir sollten intuitiver essen, würde ich sagen, nein, wir sollten das Gegenteil tun. Wir sollten primär unser Gehirn anstrengen und kluge Essensentscheidungen treffen und uns weniger vom Bauchgefühl lenken lassen.
Für viele Nährstoffe, die wir sonst aus tierischen Produkten erhalten, sagt Nico Rittenau, gibt es auch alternative Quellen. Proteine bekommt man zum Beispiel aus Sojabohnen. Eisen ist in Linsen, Calcium im Spinat. Der kritischste Nährstoff ist Vitamin B12. Es ist essentiell, um unser Nervensystem zu erhalten. Ein Mangel kann zu unheilbaren Schäden führen. Und B12 findet sich tatsächlich fast ausschließlich in tierischen Produkten. Es entsteht vor allem im Magen von Wiederkäuern. Bei Affen, also zum Beispiel uns, wird das B12 zwar auch in kleinen Mengen im Darm produziert, aber weil die Aufnahme nur im Magen erfolgt, der weiter oben im Körper liegt, können wir das B12 nicht mehr verwerten und scheiden es ungenutzt aus. Gorillas lösen das Problem pragmatisch. Sie essen von Zeit zu Zeit ihren eigenen Kot. Wer das nicht will, aber auf tierische Produkte komplett verzichtet, muss es also in Pillenform schlucken.
Auch das wird oft fälschlicherweise als Hindernis oder als Gegenargument gegen den Veganismus angeführt. Man müsse B12 zu sich nehmen, als Supplement, als Nahrungsergänzungsmittel. Und zum einen, die mischköstliche Bevölkerung supplementiert aktuell ja auch. Zum einen über die Jodprophylaxe. Wir reichern unser Salz mit Jod an, weil wir ansonsten zu wenig Jod hätten. In der klassischen Tierhaltung werden eine ganze Reihe an Vitalstoffen, also verschiedene Mineralstoffe, verschiedene Vitamine, im Tierfutter angereichert, damit eben das Schwein, die Kuh, die Hühner gut versorgt sind, gut wachsen können. Und so supplementieren auch viele mischköstlich essende Menschen über den Umweg des Tieres. Wir argumentieren nur dafür, dass wir den Mittelfisch, die Mittelkuh, das Mittelschwein ganz einfach aus dieser Gleichung streichen können.
Aber was sagst du denn dann Leuten, die sagen, es fühlt sich unnatürlich für mich an, lauter chemische Mittel zu mir zu nehmen.
Ja, das Leben ist Chemie. Alles um uns herum ist Biochemie. Leute verwenden das Wort chemisch oder unnatürlich oft in einem negativ geprägten Kontext, was ja lustig ist, weil was ist denn heutzutage noch natürlich? Wir leben in Häusern, wir tragen Kleidung, wir nutzen all diese Vorteile eines unnatürlichen Lebens und bestehen aber in Ernährungsfragen darauf, dass es möglichst natürlich ist. Wir fragen, was haben Menschen in der Altsteinzeit gegessen? In keinem anderen Lebensbereich würden wir die Frage stellen, was haben wir in der Altsteinzeit gemacht? Und heutzutage ist, selbst wenn wir es wirklich hart versuchen würden, es gar nicht mehr möglich, sich natürlich zu ernähren. Denn sämtliche sogenannte Nutztiere, die wir heutzutage verzehren, sind selektive Züchtungen, die deutlich schneller wachsen, als es ihre klassischen Vorfahren getan haben. Und zwar so schnell, dass sie unter ihrem eigenen Gewicht teilweise zusammenbrechen. Absolut nicht natürlich. Und in diesem Fall tatsächlich auch schlecht und grausam und unethisch. Aber auch sämtliche Pflanzen sind selektive Züchtungen. Wenn wir uns angucken, wie Auberginen oder Mais oder Karotten oder Bananen ausgesehen haben, bevor wir sie kultiviert haben, dann waren die in vielen Fällen kulinarisch nicht sehr ansprechend, hatten zum Teil schlechtere Nährwerte und waren auf jeden Fall nicht diese kulinarisch leckeren und zum Teil auch sehr nährstoffreichen Lebensmittel, wie wir sie heute haben. Eine Banane hatte so viele Kerne, dass die niemand essen hätte wollen. Eine Karotte war eine so dünne Wurzel, dass niemand sagen würde, Karotten, daraus würde ich jetzt gerne eine Suppe machen. Und wir haben es unseren Vorfahren und Vorfahrinnen zu verdanken, dass wir heute auf diese unnatürliche, aber gute Vielfalt an Lebensmitteln zurückblicken.
Nach meinem Gespräch mit Nico Rittenau sitze ich zu Hause am Laptop und google Bilder von Urbananen und Urkarotten. Dabei muss ich an mein Gespräch mit Dirk Nienhaus denken, dem Massentierhalter aus dem Münsterland, bei dem meine Recherche begonnen hat.
Ja, warum essen wir Fleisch? Das ist ja die ganz große Frage. Ne? Können wir Fleisch essen? Dürfen wir Fleisch essen?
Von ihm wollte ich damals das gleiche wissen wie von Nico Rittenau. Ob er glaubt, dass Fleischessen heute noch notwendig ist. Und seine Antwort hat mich ziemlich überrascht.
Wir müssen gucken, beschränken wir uns jetzt, sind wir so egoistisch und betrachten nur Deutschland? Dann würde ich sagen, wir brauchen kein Fleisch. Das kriegen wir hin. Ohne Fleisch können wir auskommen. Aber in anderen Kulturen sind halt die Tiere nicht wegzudenken, weil die das Gras runterfressen und für uns in Lebensmittel umwandeln.
Mit den meisten landwirtschaftlichen Flächen auf der Erde, sagt Dirk Nienhaus, können wir gar nichts anderes anfangen, als dort Tiere zu halten. Sie eignen sich nicht für Ackerbau.
Die Kuh ist in der Lage, als Mehrmagner das Gras umzusetzen und für uns in verfügbare Nährstoffe umzuwandeln. Auf einen relativ unspektakulären Prozess. Das Tier lebt und holt für uns nachher Milch und Fleisch raus.
Und tatsächlich sind 70% aller landwirtschaftlich genutzten Flächen heute Grünland. Das Argument ist also ziemlich gut. Es gibt aber gleichzeitig auch eine Studie der Uni Oxford, die zeigt, wenn wir alle uns rein pflanzlich ernähren würden, bräuchte man eben auch nur ein Viertel der Ackerfläche. Wenn wir kein Getreide an Tiere verfüttern müssten, würden die Äcker, die wir heute haben, ausreichen, die komplette Menschheit zu ernähren. Dass Menschen in einigen Teilen der Welt noch heute auf Tierprodukte angewiesen sind, liegt also nicht daran, dass wir nicht genug pflanzliche Nahrung herstellen könnten, sondern daran, dass wir die Lebensmittel, die wir haben, nicht gerecht zwischen uns aufteilen. Und damit sind sich der Schweinemäster und der vegane Ernährungswissenschaftler offensichtlich bei einem einig. Bei uns im globalen Norden ist das Fleischessen nicht mehr notwendig. Bleibt also nur noch das letzte N von Melanie Joy. Normal. Hier brutzelt eine Pfanne mit einem Fleischgericht. Wenn wir unser Kopfkino einschalten, sehen wir vielleicht ein leckeres Schnitzel vor uns. Woanders auf der Welt könnten das aber auch Ratten sein, gehackte Schlangen oder Hunde.
In meat-eating cultures around the world, people learn to classify.
In fleischessenden Kulturen auf der ganzen Welt lernen die Menschen, eine kleine Handvoll Tiere als essbar einzustufen.
And all the rest they classify as inedible and often disgusting to consume.
Und alle anderen als ungenießbar und oft ekelerregend.
People around the world tend to view their own choices.
Menschen auf der ganzen Welt neigen dazu, ihre eigenen Entscheidungen darüber, welche Tiere sie verzehren oder welche Tiere essbar sind, als rational zu betrachten und die Entscheidungen anderer Kulturen als irrational.
Was wir für normal halten, sagt Melanie Joy, hängt immer davon ab, in welcher Kultur wir aufwachsen und zu welcher Zeit. Die Prügelstrafe, Hinrichtung, die Sklaverei. Viele Dinge, die wir heute ablehnen, waren früher einmal normal. Normalität allein ist also noch kein Wert.
And when a behavior is no longer seen as a necessity,
wenn ein Verhalten nicht mehr als Notwendigkeit betrachtet wird, dann wird es zu einer Wahl.
Then it becomes a choice. And once a behavior becomes a choice,
und dann erhält es eine ganz neue ethische Dimension, die es vorher nicht hatte.
It takes on an ethical dimension that it didn't have in quite the same way before.
Vielleicht ist es ja vielmehr so. Die 3N, von denen Melanie Joy erzählt, sind die Scheuklappen, die wir uns bereitwillig aufsetzen, damit wir uns mit einer anderen Frage gar nicht erst beschäftigen müssen. Ist es moralisch richtig, Tiere zu essen? In der nächsten Folge: Wie finden wir in einer pluralistischen Welt noch Antworten auf moralische Fragen?
Some people would think that the question of what is right or wrong is entirely subjective.
Einige Menschen halten die Frage nach richtig und falsch für komplett subjektiv. Sie glauben, jeder könne für sich selbst entscheiden, was er richtig findet.
I don't believe that that's true.
Ich glaube, das ist falsch.
Und was bedeutet das für unser Verhältnis zu Tieren?
There are certain moral principles that I think are every bit as true as there's a piece of wood here.
Es gibt moralische Grundprinzipien, die meiner Meinung nach genauso wahr sind wie die Tatsache, dass dieser Tisch hier aus Holz ist.
For example, that it is wrong.
Zum Beispiel, dass es grundfalsch ist, unnötiges Leid zu verursachen.
Das war der zweite Teil von Wen dürfen wir essen? Ein Podcast von Bremen 2 in 6 Teilen. Die Autoren und Produzenten sind Janis Funk und ich, Jakob Schmidt. Redaktion Tobias Nagorny. Neue Folgen gibt es jeden Freitag in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Und wenn euch die vielfältigen Fähigkeiten von Tieren interessieren, dann findet ihr dort auch den Bremen 2 Wissenspodcast Wie die Tiere von Daniel Kehler und dem Biologen Mario Ludwig.